So, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Woche für Woche wichtige Impulse, die dich hoffentlich von innen heraus stärken und dir was Gutes tun, damit du gut durchs Leben kannst. Und jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten und ich habe mich gefragt, was kann man an Weihnachten Gutes tun, um dich ein bisschen zu stärken und Stärkung jenseits von Plätzchen, Keksen und Ähnlichem zu gestalten. Und Gott sei Dank habe ich diesen Sommer jemand Spannendes kennengelernt und die ist heute hier zu Gast im Coaching Dinner. Herzlich willkommen, Dr. Katharina Kessel, gell?
Hallo Julia, danke für die Einladung.
Katharina, ich habe natürlich, ich folge dir jetzt schon seit ein paar Monaten, muss ich sagen, und ich mag das unheimlich gerne, diesen No More Bullshit-Ansatz. Also du bezeichnest dich ja auch als Evidence-Based Life Coach. Da müssen wir gleich mal drüber reden, was genau sich dahinter verbirgt. Also es ist ganz viel Wissenschaft, die du ja schon mitgebracht hast von deiner Ausbildung her. Ein langes Studium, Zellbiologie, Genetik, Virologie habe ich gefunden, sehr spannend. Und dann auch viele Jahre in der Forschung, Doktorat. Und irgendwann sieht man dann so in dem Lebenslauf, kommt da immer mehr Yoga rein, immer mehr Pilates, Atemtraining, ganz, ganz viele Ausbildungen. Wann genau und wie ist das entstanden, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt mache ich nicht mehr Wissenschaft, jetzt bringe ich das zu den Menschen, weil so liest sich das. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis bei dir irgendwie?
Also Schlüsselerlebnis vielleicht gar nicht so sehr, aber ich hatte schon immer so ein bisschen bei dieser ganzen Grundlagenforschung immer das Bedürfnis, dass es auch irgendwie angewandt ist. Ja, also dass es angewandte Wissenschaft ist. Deswegen habe ich auch oft Bereiche gewählt, wo ich so translational, nennt man das dann, gearbeitet habe. Also wo man mit der Klinik zusammen und so ein bisschen eine Bench-to-Bed-Zeit heißt das dann auch, ne, aus der Laborbank quasi in die Klinik so ein bisschen arbeiten kann und da viel mit den Ärztinnen zusammengearbeitet hat. Und das wäre mir immer irgendwie ein Anliegen. Das heißt, so ganz krasse Grundlagen, molekulare Forschung, wo man jetzt wirklich nur so ein Molekül untersucht die ganze Zeit, das wäre jetzt auch gar nicht so mein Ding gewesen. Und da hatte ich schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, dass es sinngebend ist, was ich tue. Und habe das aber vielleicht dann in dieser Forschungsarbeit nicht so richtig allumfassend gefunden, ja, dass ich so wirklich den Kontakt zu den Menschen nicht hatte, die davon vielleicht profitieren, was wir dort eben tun, ja, dass man das eben sieht, das ist mir irgendwie auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit jetzt, finde ich, dass ich sehe, dass es dann Früchte trägt, ne? Also mich freut nichts mehr, als wenn jemand wirklich in die Umsetzung kommt und dann sagt, Mensch, es hat geklappt, so, ne? Und dann gab es irgendwann jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen den Scheideweg sozusagen, wo mein Chef ist an ein anderes Krankenhaus gegangen und die Arbeitsgruppe hat sich so ein bisschen aufgelöst und dann war so ein bisschen die Entscheidung, ja, mache ich das jetzt nochmal mit eigenen Drittmittelgeldern und das nur am Rande, das ist ein unheimlich kompliziertes System mit den Drittmittelgeldern und dann, die muss man ja einwerben und da hatten wir dann schon zwei Ablehnungen vorher und zwar also schon ein bisschen eine Durststrecke. Es wäre dann wahrscheinlich nochmal was geworden, aber ich habe dann irgendwie gedacht, mein kleines Nebenbusiness hatte so ein bisschen Fahrt aufgenommen und da habe ich dann gedacht, ich mach's jetzt einfach mal, ich versuche mal, ich mache meine Berufung zum Beruf sozusagen, weil ich habe mich da auch immer sehr leidenschaftlich drin wiedergefunden. Also ich habe neben dem Beruf schon ein paar Jahre vorher angefangen, Menschen zu begleiten, einfach in allen möglichen Formen. Und konnte mir das einfach gut vorstellen, hatte da schon viele Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich tue es.
Du tust es. Was ist denn jetzt ein Evidence-Based Life Coach? Was ist das?
Genau, also Evidence-Based Lifestyle Coaching ist eigentlich eine Lebensstilintervention, wenn man so möchte. Die eben darauf basiert, was wir halt wirklich wissen, ja, was wir aus großen epidemiologischen Studien wissen, was wir aus großen Kohortenstudien wissen, und wo ich mich eben auf das berufe, ja, dass das, was den allermeisten Menschen hilft, wahrscheinlich auch dem Individuum hilft, ja, und da muss man immer ein bisschen differenzieren, weil wenn man versucht, evidenzbasiert zu leben, dann kann das ganz schön anstrengend werden, ja, also da muss man ein bisschen aussortieren, aber mit diesem Wissen im Rücken kann man, finde ich, mit sehr großer Überzeugungskraft die Menschen in die Selbstwirksamkeit bringen. Das ist eigentlich der Schlüssel daran. Weil wenn ich jemandem erzähle, ach, ich habe da mal so eine Idee, lass uns die doch mal ausprobieren, dann wirkt es vielleicht nicht so, wenn ich sage, das wurde an 2 Millionen Menschen getestet und das ist das Ergebnis und das würde ich jetzt nach vorne bringen. Dann hat das natürlich eine größere Kraft und trägt einfach, glaube ich, dazu bei, dass wir eben weniger auf solche Mythen reinfallen. Ja, eben Ernährungsmythen, Diätmythen, was leider jetzt gerade im Moment ja auch wirklich Hochkonjunktur hat, muss man sagen.
Oh ja.
An Supplementkultur und irgendwelchen Gesundheitspraktiken, die so ein bisschen fragwürdig sind. Und das schützt so ein bisschen davor, wenn man einfach weiß, ja, ich will jetzt nicht das Wort Wahrheit hier vielleicht missbrauchen, weil wir wissen nie ganz genau, was die Wahrheit ist. Dafür ist die Wissenschaft auch nicht da, aber sie kommt eben dem am nächsten, was die Wahrheit vielleicht sein kann. Und genau, damit, glaube ich, tut man den Menschen einen größeren Gefallen, als auf eben Anekdoten und persönliche Erfahrungen zu setzen.
Ja, wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast auch zwei Kinder, ne? Die sind so noch einstellig und schon zweistellig. Bei mir ist ja hier geballtes pubertierendes Menschenmaterial unterwegs. Ja. Und ich habe Anfang des Jahres unfassbar viele Diskussionen geführt über wann welcher Protein und wann wie was gegessen muss und muss da jetzt Keratin noch dazu, ja oder nein, weil gerade der 15-16-Jährige sich dafür stark interessiert hat. Und ich habe immer wieder gesehen in deinen Posts, du gehst ja auch stark rein in genau solche Sachen, also auch diese ganzen Aussagen, bloß keine Kohlenhydrate essen, einer meiner Lieblingsposts, ja. Was war das andere? Fasten. Du hast in einem Post hast du mal die Fastenkultur auseinandergenommen. Was heißt auseinandergenommen? Es ist so ein liebevolles Klarstellen, würde ich es mal nennen. Ist das so ein bisschen der Antritt auch zu sagen, no more Bullshit? Also lass uns mal ein bisschen Licht bringen in dieses, mein Bullshit sind ja so schöne Halbwahrheiten. Ne? Ich habe da mal was gehört und gelesen.
Ja.
Wie erlebst du das? Was passiert da eigentlich gerade auch so vielleicht in Social Media?
Ja, ja, also gerade was du ansprichst, dieser Protein-Hype ist natürlich unheimlich stark jetzt noch gerade. Also es kommen tatsächlich Leute zu mir in die Beratung, die sage und schreibe 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen. Nur zum Vergleich, ein Profifußballer sollte 1,6 Gramm pro Kilogramm zu sich nehmen. Ja, und das sind dann meistens nicht Menschen, sage ich mal, die Profi-Bodybuilding machen oder irgendeine Art von Kraftsport oder intensiven Sport überhaupt, sondern wirklich eigentlich mehr oder weniger ein ganz normales Leben leben. Und auch das wissen wir, dass zwar wir meistens ein bisschen mehr Protein brauchen und auch je älter wir werden, umso mehr. Aber dass es eben auch ein zu viel gibt an Protein. Ja, also dass man, wenn man das eben nicht verwertet und umsetzt in etwas, ist genauso Protein zu viel schädlich wie zu viel Fett oder zu viel Kohlenhydrate, weil es einfach ein Überschuss ist. Ja, also wir sprechen dann eigentlich in der Wissenschaft auch schon von sowas wie einer Energieintoxikation. Ja, also dass eigentlich, egal was wir essen, zu viel ist nicht gut. Ja, also dass wir immer die genau richtige Menge finden müssen. Und das Problem ist, dass dann normale Leute, sage ich jetzt einfach mal, ne, Genpub, anfängt, über solche Details rumzunörden und ohne an den Basics ihrer Ernährung, an den Basics ihrer Bewegungsroutinen zu arbeiten. Ja, wenn jemand anfängt und mit dem Protein so genau wird, dann muss ich ja erstmal fragen, wie viel isst du denn eigentlich überhaupt insgesamt? Wie viel ist denn in deiner Ernährung? Und das wissen dann eigentlich die wenigsten. Ja, die gucken gar nicht bei den normalen Speisen, auch eine Kartoffel hat einen Proteinanteil, ja, und wenn man ganz viele Sachen miteinander kombiniert, kommt man mit einer normalen Ernährung eigentlich ganz gut auf seinen Bedarf, ja, und die Sinnhaftigkeit eines Proteinshakes, das darf man tatsächlich diskutieren für die meisten Leute, ja, und da geht dann einfach unheimlich viel Geld, ja, den Bach runter, sage ich jetzt einfach mal. Also gerade auch, wenn es ne, Supplements angeht, dann sagt man ja auch immer ganz gerne, sehr teures Pipi. Ja, also das, da sollte man immer überlegen, wo man, ob man sein Geld da nicht sinnvoller investieren kann.
Ja, wir tasten so ein bisschen das Terrain ab. Also ganz ehrlich, geht einfach mal, meine Empfehlung, geht einfach mal auf deinen Account. Also man findet dich auf Insta. Du hast eine schöne Webseite. Das stellen wir auch alles nachher in die Shownotes. Können auch nachher noch über euer Buch reden. Das von dir und von Dominik, ne, ist ja gerade rausgekommen. Ich glaube jetzt, oder kommt demnächst? Gerade draußen.
Ja, am 1. Dezember.
Wunderbar, da reden wir gleich noch drüber. Ich finde manche Sachen auch ein bisschen erschreckend und ich will das auch einfach nochmal thematisieren, bevor wir dann wirklich auf Weihnachten kommen, weil ich finde, das setzt auch ein bisschen den Rahmen dafür. Du hast auf LinkedIn was gepostet, dass für viele Frauen Also Frauen finden Dünnsein wichtiger als Bildung, weil es einen statistischen Zusammenhang gibt zwischen Einkommenshöhe der Frauen und quasi weniger Gewicht. Also ich glaube, du hattest da was thematisiert. 65 Pfund weniger entspricht so viel Einkommens mehr, wie wenn du einen Masterstudiengang machen würdest. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das darf ja gar nicht wahr sein.
Ja. Ja, das ist leider so. Also unsere Gesellschaft, oder ich sag mal, die hauptsächlich die westliche, aber ich glaube, es ist einfach die globale Gesellschaft tatsächlich, hat eben ein relativ toxisches Frauenbild entwickelt, in dem halt unsere Kapazitäten darin gebündelt werden, wie sehr wir uns um unsere Optik kümmern können oder wollen, ja, und dass Frauen eben sehr viel Zeit am Tag da rein investieren oder verschwenden, vielleicht sogar darüber nachzudenken oder auch dafür zu handeln, wie sie aussehen, wie viel sie wiegen, eben, ne, also ich sag mal so, allein sowas wie die Kosmetikindustrie, ne, das ist ein riesen Milliardenmarkt und in diesem, also, und dieses Bild überträgt sich halt auch auf die Arbeitswelt. Ja, und man kann immer sagen, ja, es ist doch total egal, solange man gute Arbeit leistet. Aber bis, sage ich mal, das Bewerbungsfoto abgeschafft wurde, ja, in vielen Firmen wird das ja nicht mehr eingesetzt, aber bis dahin hatten Frauen, die, sage ich, optisch einer bestimmten Norm entsprachen, eben eine bessere Chance, den Job zu bekommen, auch wenn ihre Leistung vielleicht gar nicht unbedingt die beste war. Und das ist schade, weil dadurch wird halt auch einfach die Möglichkeit kompromittiert, dass Frauen sich in bestimmten Feldern wirklich beweisen können. Ja, wenn ich nur die Halbgute nehme, ne, für eine Position, wenn ich eigentlich die Beste haben könnte, nur die sieht halt vielleicht nie so supi aus, dann macht die natürlich nicht so einen guten Job. Und das gibt natürlich dann wieder den Leuten recht, die damit argumentieren, dass Frauen manche Jobs vielleicht nicht machen können.
Ist ja eigentlich verrückt, ne, wenn man mal überlegt. Ja. Ich weiß, es gibt bei den Männern gibt es tatsächlich eine Korrelation zwischen Körpergröße und Einkommen. Also jeder Zentimeter, den Mann größer ist, der bringt tatsächlich so und so viel Euro mehr Jahreseinkommen.
Ja, genau. Also man muss, das ist nicht nur Frauen unterliegen solchen Zwängen und Erwartungshaltungen, aber es ist halt für Frauen einfach ein besonderes Hemmnis, sage ich mal, auf dem Weg der Selbstentwicklung, der Karriere. Eigentlich in allen Bereichen spielt es halt eben mit rein. Und diese ganzen Diätkulturen, die sind deswegen so erfolgreich, weil das eben so ist. Ja, weil wir uns eigentlich tief in uns glauben, wenn ich dünner bin, dann werde ich erfolgreicher sein, dann werden mich mehr Leute mögen, dann werde ich beliebter sein, dann werde ich reicher sein. Ja, all diese Dinge. Und die Statistik gibt dem dann auch leider manchmal recht. Wobei man aber eigentlich sagen muss, dass jede Form von Diät und auch Gesundheitstrend, muss man sagen, leider im Moment, ist eigentlich ja ein Deckmantel für Restriktion. Ne, jetzt steht mittlerweile auf den Frauenzeitschriften halt eher sowas wie werde gesund, pflege deinen Darm, ja, oder irgendwie so, aber es hat immer was mit Restriktion zu tun und es ist immer noch die Diätkultur, die uns eigentlich nicht gut tut.
Einfach verpackt in ein neues Gewand, genau.
Genau.
Kommen wir mal zu Weihnachten rüber, weil das ist ja auch unser Titel für heute, How to Survive Weihnachten. Natürlich, ich meine, das hat man, da habe ich im Vorfeld auch nochmal klargestellt, natürlich werden wir hier alle Weihnachten überleben, das ist gar keine Frage. Wir werden es sogar wahrscheinlich verdammt gut überleben, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Viel zu essen, viel Geschenke, es gibt viel von allem. In Hülle und Fülle leben wir da und darum geht es aber gar nicht, sondern mal zu gucken, kann das nicht auch anders gehen? Und da habe ich mich gefragt, ne, können wir hier was zusammen auf die Beine stellen, was auf der einen Seite die ZuhörerInnen halt auch stärkt, auf der anderen Seite aber auch eben vielleicht ein Bewusstsein dafür schafft, dass man vielen Kram, viele zusätzliche Gedankengänge von, muss ich jetzt das Weihnachtsmenü mit weniger Kohlenhydraten planen, damit ich so ein bisschen, oder spare ich mir hier den Keks ein, um da was anderes zu machen? Ich denke manchmal, dieses weniger ist vielleicht mehr, weil wenn ich es nur unkomplizierter mache und leichter, dann wird es vielleicht auch leichter. Und da hat diese Jahreszeit ist ja voll von Herausforderungen, ne? Angefangen von Weihnachten, dann Neujahr. Fangen wir mal an. Wo würdest du ansetzen? Was sind so wunderbare Mythen rund um Ernährung an Weihnachten, die wir jetzt endlich mal enttarnen können?
Ja, also was man ja vielleicht zuerst sagen muss, dass ja jetzt gerade schon so eine kognitive Dissonanz entsteht, weil wir einerseits überall, ne, man fährt mit dem Wagen in den Supermarkt rein und stößt gleich ans erste Schokoladenregal, weil alles voll steht mit Schokomännern. Aber gleichzeitig, wenn man Social Media aufmacht, wird man angebrüllt, du willst nicht fett werden über Weihnachten, hier ist mein Abnehmprogramm, hier Termin für den nächsten Fastenretreat. Das heißt, es entsteht schon direkt so eine Dissonanz, in der man einfach nicht in diesen Genuss der Zeit dann auch einfach kommen kann. Und klar, ohne Frage, wir sind im Leben absolut im Überfluss. Unser größtes Problem ist eben diese Energieintoxikation eigentlich. Ja, also wir nehmen im Schnitt sehr viel mehr Energie zu uns, als wir eigentlich brauchen. Deswegen haben wir auch relativ gesehen relativ viel Übergewicht in der Gesellschaft. Das ist alles richtig. Aber an diese saisonale, an Weihnachten, dass wir im Winter beginnen, mehr zu essen, ja, das ist etwas ganz Natürliches. Ja, also das ist etwas, was in unserer Biologie angelegt ist, weil es draußen kälter wird und dunkler wird, essen wir ein bisschen mehr, weil das war eben, bevor es eben warme Häuser gab, war das unsere Lebensversicherung im Winter, ja, dass wir ein bisschen Speckschicht hatten. Es hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir den Frühling auch noch erlebt haben. Das heißt, das ist in unserer Biologie angelegt und genauso ist es in unserer Biologie angelegt, dass wenn dieses große Fressen, sage ich mal, vorbei ist, dass wir dann auch wieder sagen, jetzt bin ich eigentlich ganz schön gesättigt, ich brauche gar nicht mehr so viel, ich habe auch Lust, mich zu bewegen. Und da kommt dann immer so ein bisschen die Fitnessindustrie ins Spiel. Ja, die riechen natürlich den Braten und sagen, okay, die Leute sind über einen Peak sozusagen, sie wollen sich bewegen und jetzt verkaufen wir denen die Mitgliedschaften. Das heißt, die verkaufen uns eigentlich jedes Jahr unsere eigene Biologie. Und es ist natürlich eine super Idee. Ich bin eine große Verfechterin, ne, Krafttraining zu machen, das weißt du auch, aber das Problem bei den meisten ist, dass sie das abschließen. Und wenn der Körper aber meint, jetzt haben wir das alles wieder verbrannt, was wir zu viel zu uns genommen haben, was gar nicht so viel ist im Schnitt tatsächlich, jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Ne? Und dann macht das Gehirn alle möglichen Schweinehund-Manöver, dass man eben seine Routine direkt auch wieder sausen lässt und das dann vielleicht auch gar nicht mehr so priorisiert.
Das ist
Das heißt,
tatsächlich einer
wenn
meiner Lieblinge an Neujahr. Ne? Wie viel Vorhaben halten überhaupt durch? Ich glaube, 80% sind nach 3 Tagen schon wieder gebrochen oder sowas. Ne?
Genau, Mitte Januar ist das meiste eigentlich schon wieder vorbei bei den meisten. Und da vielleicht mit ein bisschen mehr Bewusstheit ranzugehen, ne? Nicht gleich vielleicht die Mitgliedschaft, ne? Es muss ja auch nicht gleich das Riesensportprogramm sein. Viele haben auch so unrealistische Erwartungen dann an ihren Körper und dann das, was sie zeitlich überhaupt umsetzen können tatsächlich. Ja, aber man kann ja zum Beispiel mit kleinen Sachen anfangen, ne? Dass man sich einfach sagt, okay, jedes Mal nach dem Mittagessen gehe ich jetzt mal eine Viertelstunde spazieren. Das ist ein Anfang, der eigentlich meistens machbar ist und der zu mehr führt, weil er eben erfolgsversprechend ist und er zu Erfolgen führt. Und ja, an Weihnachten ich glaube, wir dürfen fein damit sein, wenn die Hose ein bisschen kneift, wenn wir ein bisschen zugenommen haben, weil das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Ja, also das ist etwas, ne? Man kann das natürlich mit allen Mitteln versuchen zu verhindern und es ist bei dem einen ein bisschen mehr und bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber es ist nicht unnormal oder liegt nicht daran, dass du nicht diszipliniert genug gewesen
Gibt ja diesen Witz, ne, dass die Kalorien, das sind die kleinen Tierchen, die nachts die Klamotten heimlich
bist.
enger nähen.
Genau.
Also es hat nichts mit einem unhygienischen Haushalt zu tun, wenn die Klamotten enger werden, sondern es war vielleicht einfach die gute Ernährung. Finde ich aber schon mal eine wichtige, entspannende Botschaft. Also auch wirklich an der Stelle, mach dich mal locker, genieß es einfach mal. Ja, es sind eh nur, ich sage jetzt mal, nur 2, 3 Tage. Und die Frage ist ja auch, wann fängt man an? Und Menschen sind natürlich verschieden. Ich war ganz fasziniert. Du hast die Tage irgendwann erzählt in einer deiner Stories, dass du gar nicht so den süßen Zahn hast und dass sich das eigentlich alles so kalt lässt. Und ich kann dir sagen, wenn die erste Marzipankartoffel im Supermarkt steht, dann wird es für mich echt eng. Das ist, da muss ich ganz, ganz lange mich bekämpfen, damit ich das
Aber da
wirklich
habe ich
nicht.
andere Sachen, ne? Also
Zum
ich esse
Beispiel.
dann gerne so salzige Sachen, also ne, Nüsse und Chips und so gesalzene Sachen, das ist dann eher so mein Kryptonit. Ja, aber auch das kann man auch ohne Reue genießen, weil der Punkt ist, warum man diese Sachen eigentlich im Überfluss isst und in sich hineinstopft, ist, weil man sich zu den Mahlzeiten nicht satt isst. Ja, also jedem kann ich jetzt eigentlich nur empfehlen, wenn du in der Weihnachtszeit nicht möchtest, dass du in jede Keksdose greifst, die vor deiner Nase ist, dann isst dich satt zu den Mahlzeiten. Ja, weil die meisten fangen dann an, oh nee, nur 3 Kartoffeln bitte und nur ein halbes Stück hiervon und sparen sich dann die Bissen irgendwie, anstelle sich einfach zur Mahlzeit satt zu essen, um satt zu sein, wenn sie dann zum Plätzchen eingeladen werden, um dann zu sagen, so, oh ja, ein Plätzchen, aber dann bin ich jetzt auch voll. Ne? Also satt zu sein ist die sicherste Methode, nicht zu viel zu essen tatsächlich, aber das machen viele halt einfach verkehrt herum, ja, dass sie sich eben zu wenig essen. Und ich weiß, wenn ich spät abends nochmal anfange, den Kühlschrank aufzumachen, dann weiß ich, dass ich über den Tag auf jeden Fall zu wenig gegessen habe.
Kann ich übrigens bestätigen. Das habe ich jetzt seit 14 Tagen, beherzige ich das wirklich, weil ich auch wirklich mal beobachtet habe, wann esse ich wie viel. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mittags eigentlich zu wenig esse. Und dann kommt nachmittags so, irgendwann kommt dann der Heißhunger, dann muss es ein Keks oder zwei sein und so, ne? Seitdem ich mittags ein bisschen mehr esse, ist es wirklich besser. Also lieber noch ein bisschen mehr Rotkohl und Kartoffel aufladen und dafür nachher
ja,
einen Keks.
Auf jeden Fall. Ja, und auch vor allem an den, sag ich mal, an den vollwertigen Kohlenhydratquellen. Ne, da sind Ballaststoffe drin, da sind Sachen drin, die uns satt machen, die uns zufrieden machen, die das eben einfach dem eben vorbeugen, dass wir irgendwann so einen Hieper bekommen, um doch noch mehr Süßkram zu essen.
Und was wäre das zum Beispiel?
Vollwertige Kohlenhydrate. Ja, also Kartoffeln, wie du gerade gesagt hast, sind super zum Beispiel. Wie gesagt, die enthalten auch schon noch mal ein bisschen Protein. Kartoffelprotein ist übrigens ein sehr hochwertiges Protein. Ja, also tatsächlich ein gutes Protein. Und dann einfach zu gucken, dass ich das, was ich normalerweise in weißer Form vielleicht esse, also weißer Reis, weiße Nudeln, dass ich das einfach eben in Vollkorn zu mir nehme, wenn nicht sogar quasi, also man kann Vollkorngetreide als Ganzes auch einfach wunderbar zubereiten. Oder man setzt halt auf Hülsenfrüchte und Bohnen. Da hat man Kohlenhydrate und Protein und Ballaststoff in einem. Also das sind quasi die Wunderfoods sozusagen in unserer Ernährung, die wir auf jeden Fall alle mehr essen sollten. Und wenn man das gegessen hat, ne, eine ausreichende Mahlzeit zum Mittagessen, dann ist man auch mehrere Stunden satt. Ja, und dann hat man auch gar nicht diesen Gedanken, auch jetzt was, ne, und so weiter. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel dazu, würde ich mal sagen.
Spannend. Was gibt es bei euch an Weihnachten? Vielleicht kriege ich ja noch eine Idee, was ich kochen könnte für uns hier.
Unsere Kinder haben sich tatsächlich ein Raclette gewünscht. Und das ist irgendwie, finde ich, auch ganz schön, wenn man so irgendwie mit Bescherung und dem Abend so, dann ist es irgendwie ganz nett. Und ansonsten machen wir dieses Jahr tatsächlich gar nicht so eine riesen Koch-Action, aber sonst machen wir immer was so zusammen. Also wir machen mal Nudeln zusammen zum Beispiel selber und so. Also jetzt nichts super Ausgefallenes, aber einfach so, dass man ein bisschen was gemeinsam tut. Ja. Und auch das ist zum Beispiel ein Schlüssel. Die Kekse, die man selber gebacken hat mit viel Liebe, ist unwahrscheinlicher, dass man die sich quasi im Vierteltakt reinschiebt, weil die einem ein bisschen kostbarer vorkommen. Wenn man jetzt Kekse kauft,
das stimmt. Ja,
dann ist es halt eher so, dass man die vielleicht einfach mal so weg isst, weil die kann man ja jederzeit nachkaufen.
Das stimmt. Ich bin letztlich sehr nett beschenkt worden von einer lieben Freundin mit zwei wunderbaren Dosen Selbstgebackenes. Und in der Tat ist es so, dass ich die immer gerade bitter verteidige gegenüber meiner Familie. Ich sagte, die müssen bis Weihnachten reichen. Jetzt mal vorsichtiger hier essen. Das ist alles mit Liebe handgemacht.
Ja.
Ja, und dann wird halt auch nicht so reingehauen, wie wenn es gerade vom Aldi oder so kommt. Jawohl. Mal abgesehen davon habe ich das dumpfe Gefühl, dass die in der Zusammensetzung vielleicht auch ein bisschen gesünder sind als das.
Ja, und man kann auch die konventionellen Keksrezepte wunderbar mit einem Anteil Vollkornmehl oder mit Vollkornmehl backen. Ja,
also kein Schwein, genau.
Das schmeckt dann auch ein bisschen voller und so. Also ich finde, es schmeckt dann auch einfach ein bisschen besser, muss ich sagen, weil das ein bisschen mehr Gehalt hat und halt eben nicht nur süß ist.
Ja. Was ich auch schwierig finde, so während der Feiertage und auch nachher, ist, wenn ich im normalen Lauf bin, dann habe ich so gewisse Tagesroutinen, die einfach auch dafür, zumindest bei mir, dafür auch sorgen, dass ich, weiß ich nicht, ich habe halt morgens eine Morgenroutine, wo ich dann ein bisschen Yoga mache, Meditation. Und dann gibt es den Hund, der muss bewegt werden und, und. Und die Feiertage hebeln sowas ja auch gerne mal aus. Ja, dann merke ich dann so nach dem zweiten, dritten Tag, werde ich unruhig und irgendwie, nee, das ist jetzt nicht mehr so wie sonst. Auf der anderen Seite geht es ja auch manchmal einfach nicht. Also eine Sache habe ich ja mitgenommen vorhin, du hast gesagt, mach dich mal locker, entspann dich mal, dann ist es halt mal ein bisschen anders als sonst. Und was gäbe es vielleicht so, weiß ich nicht, hast du bestimmte Routinen, wo du sagst, sowas lässt sich vielleicht auch leichter fortsetzen in irgendeiner Form? Jetzt mal unabhängig davon, was und wie du dich ernährst, aber vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Tricks, die man da noch über die Routinen reinbringen kann.
Ja, also ich muss sagen, wir sind hier relativ ein aktiver Haushalt, sage ich mal, und machen Unternehmen auch gerne gemeinsam aktive Dinge und das würde ich vielleicht auch gerne jedem eigentlich ans Herz legen, findet etwas, wo ihr gemeinsam euch bewegt, ja, dass man nicht sich, man muss sich ja nicht immer nur zum Kaffee trinken, Kuchen essen und Plätzchen essen treffen. Man kann ja auch mal sagen, lasst uns doch mal alle in der Kletterhalle treffen, was Neues ausprobieren oder ne, irgendwie in der Trampolinhalle oder was weiß ich, ja, dass man einfach sagt, wir brechen mal so ein bisschen mit den Traditionen, die vielleicht manchen sowieso gar nicht mehr so gut gefallen, ne? Dass man dann eben mal so eine Hockerei hat, wo man dann irgendwie da sitzt. Das kann auch mal schön sein. Aber wenn man eher sagt, okay, ich will das mal irgendwie alles ein bisschen anders machen, weil jetzt geht mir auf die Nerven, dann kann man tatsächlich ja solche Sachen mal machen. Und auch nochmal hinsichtlich, ne, um Ernährung und Bewegung zusammenzubringen, wenn ich, also was man ja oft dann beobachtet, dass viele dann anfangen, ewig lange joggen zu gehen, um das Essen zu kompensieren. Und gerade tatsächlich die langen Ausdauereinheiten, die machen es eigentlich schlimmer. Ja, also die spielen dem eigentlich nochmal so in die Karten, weil der Körper zum Beispiel den Verbrauch für jede Stunde Ausdauertraining dann senkt. Ja, im Nachgang, während wenn man aber Krafttraining macht, steigert er den Verbrauch. Ja, also ich möchte eigentlich jedem empfehlen, falls er das noch nicht angefangen hat, doch einfach mal ein bisschen Kraftsport zu machen. Da sind wir zwar wieder beim Fitnessstudio, aber vielleicht ist es nachhaltiger, wenn man jetzt schon damit anfängt und merkt, wie gut es einem getan hat über die Feiertage, dass man dann dabei bleibt, ganz unabhängig von der Figur. Aber eben, man kann sein Essen, was man da gerade gegessen hat, nicht direkt wieder in einer Sporteinheit verbrennen. Ja, also da sollte man sich in Akzeptanz üben und sagen, es war lecker, ja, und hat mir gut getan und ab morgen starte ich vielleicht eine andere Routine. Aber da habe ich zum Beispiel auch eine schöne Regel für die Feiertage, die ich, glaube ich, auch eben einfach so mitgeben kann. Und das ist die Ein-Teller-Regel. Ja, nimm dir einen Teller, mach den richtig voll, aber das war's. Ne, geh nicht noch fünfmal in den Kartoffelbrei und nochmal an die Bar und nochmal, sondern einfach sagen, okay, ich mache mir diesen Teller voll und da ist alles drauf, was ich mag und was ich essen möchte. Ein Nachtisch ist auch erlaubt, Punkt. So, ja, und das ist, funktioniert auch für alle, die zum Beispiel jetzt schon sagen, sie müssen ja vielleicht auch abnehmen, kann ja auch sein, ne? Es gibt ja auch gesundheitliche Gründe dafür. Und da funktioniert diese Ein-Teller-Regel eigentlich auch immer ganz wunderbar.
Das ist doch schön. Also, was haben wir jetzt alles schon? Wir haben gesagt, erstmal mach dich locker. Es gehört sowieso zur Jahreszeit dazu. Ne? So ein bisschen, dass die Kalorien, die Kleidung enger nähen und so weiter, total in Ordnung. Dann satt essen als heißen Tipp. Ne? Dann vergiss das mit dem, ich gehe jetzt anschließend 1,5 Stunden laufen, damit das alles besser wird. Also auch das, lieber was Aktives zusammen machen, bringt auch mal eine Abwechslung rein. Wir hatten den Tipp mit dem ruhig mal Vollkornprodukte, also mehr auch zu einzusetzen. Vielleicht auch, ich finde das ja mit den Kindern immer spannend. Wahrscheinlich sind deine alle auch aufgrund deiner Neigung super an so ein Essen gewöhnt. Meine maulen dann immer direkt, wenn es vegetarisch wird oder Vollkorn. Das schmeckt ja alles nicht. Aber man kann es ja ein bisschen verstecken. Dann funktioniert es ja vielleicht auch ganz gut.
Ja, und was einfach, glaube ich, für alle, die jetzt vielleicht noch kleine Kinder haben, klar, wenn man jetzt mit fast erwachsenen Kindern anfängt und sagt, so, ja, jetzt gibt es Vollkorn, dann sagt man natürlich, ja, danke schön, ich ziehe aus. Aber wenn man noch kleinere Kinder hat, zum Beispiel, das einfach mal auf den Tisch zu stellen, auch das gar nicht zu kommentieren, habe ich auch nie gemacht. Ich habe auch nie mal meinen Kindern gesagt, das ist super gesund, ess das doch bitte mal, sondern das gab es halt immer, das stand auf dem Tisch, jeder konnte sich selber was nehmen und da hat dann eigentlich oft auch einfach die Neugier gesiegt und dann waren bei unseren eigentlich oft auch so Sachen, Renner wie rote Linsennudeln mit Grünkohlpesto, also das haben die dann total
schön
gerne
bunt
gegessen, weil ne, sie da auch an der Zubereitung ne, teilgenommen haben, sich das selber nehmen konnten und so macht man Kindern dieses Essen auch eben einfach schmackhaft. Wenn man denen das immer hinstellt, klein schneidet und irgendwie die auch gar nicht mehr sehen, was es mal war, dann lernen die das vielleicht auch nicht so gut. Ne? Aber es gibt auch immer Kinder, die essen alles und es gibt Kinder, die haben dann wieder so Mäkelphasen. Also da darf man auch nicht ausflippen. Ne? Die Nudel ohne alles Phase hatten unsere auch immer mal wieder. Und da muss man
oh, ja.
sagen, okay, die wissen schon. Ne? Also wenn
ja,
einer
ja.
weiß, wie viel und was man essen gerade braucht, ne, dann sind das Kinder tatsächlich. Und je mehr man darauf so kontrollierend Einfluss nimmt, desto mehr verliert man das eigentlich.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich da noch sehr schön an eine Geschichte aus dem Kindergarten. Lange ist es her. Mein Sohn aß zu der Zeit zu Hause wirklich nur pure Nudeln und vielleicht bestenfalls noch Pfannkuchen, von mir selbst natürlich handgebraten. Und ich habe mir echt Sorgen um dessen Ernährung gemacht, bis ich dann dieses, wie heißt das, Entwicklungsgespräch, ne, im Kindergarten heißt es, glaube ich, so, hatte. Und die war mit allem zufrieden. Und habe ich zum Schluss die Frage gestellt, wie ist es denn hier mit der Ernährung? Und sagte, wieso Ernährung? Ich sage, ja, isst der denn hier so alles im Kindergarten? Und sie so, ja. Das ist sogar das einzige Kind, das hier immer die grünen Bohnen isst. Und ich dachte nur so, ach, guck an.
Ja.
Ja, gut. Also, kleine Side-Story am Rande. Okay, so, wir sind Weihnachten. Wir haben Weihnachten hinter uns. Wir starten Neujahr. Du hast gesagt, lieber maßvoll rangehen, lieber kleine Schritte. Das ist ohnehin was, was ich auch jetzt aus der Business-Coaching, überhaupt Coaching-Ecke, therapeutischen Ecke wirklich voll unterschreiben kann. Lieber kleine Schritte, Baby-Steps rein zu neuen Gewohnheiten,
Ja.
die dann erstmal 30 Tage verfestigen und dann sagt man, dann landen so Gewohnheiten auch. Vielleicht noch ein, zwei Tipps fürs neue Jahr. Was, die Feiertage sind vorbei. Jetzt geht's auf Neujahr zu. Und ich will wirklich was anders machen. Was kann ich dann tun? Außer natürlich bei dir ins Programm zu kommen. Was glaube ich, wann geht's los?
Ja, genau. Es gibt einen Stoffwechselkurs. Ab 12. Januar geht's los. Da kann man alles über seinen Stoffwechsel lernen. Es gibt Bewegungsimpulse. Also es gibt super viel Input. Sind die schlauesten 8 Wochen im Jahr, würde ich mal sagen, die man sich gönnen kann, was das Thema angeht. Und wir beleuchten das Thema Stoffwechsel von allen Seiten, wo man eben einfach dann lernt, wie Stoffwechsel eigentlich wirklich funktioniert, dass man keinen Stoffwechselbooster braucht und da, wie man eben, wenn man abnehmen möchte, dafür kann man den Kurs auch benutzen, ja, wie man einfach gesund lebt, ohne eben in so einen Energiemangel auch zu kommen. Ich meine, ich sag mal so, Müdigkeit und Fatigue ist auch so ein Thema unserer Zeit jetzt gerade,
Ja.
ne? Nicht nur, wenn wir von Post-Covid und Long-Covid sprechen, viele Leute sind einfach sehr müde, ermüdet von vielen Dingen und da kann so eine Stoffwechselbalance tatsächlich auch einfach helfen, ja, wenn man weiß, wie das funktioniert und darum geht es in dem Kurs. Das neue Jahr. Also, ich glaube, der sicherste Weg, mit seinen Vorsätzen zu scheitern, ist, wenn man mit wehenden Fahnen ins neue Jahr geht und sagt, ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch werden. Ja,
Um
also wenn
Mitternacht, jetzt
man
wird alles
genau,
anders, ihr werdet
dann
sehen.
genau. Ich glaube, was einfach am allerwichtigsten ist, sich vorher einmal so Gedanken zu machen über so Dinge wie, was ist mein Toolset, was ist mein Skillset, was ist mein Mindset, ne? Also, dass das Toolset ist, was steht mir überhaupt zur Verfügung? Ja, was kann ich überhaupt machen? Das, was im meisten Fall ist, ist Zeit, ne? Also, wir haben nicht alle die gleichen 24 Stunden. Also, eine alleinerziehende Mutter hat nicht so viel Zeit wie ein Single, der sich nur um sich selber kümmern muss. Also da wirklich realistisch zu sein, wie viel Zeit habe ich? Dann, was kann ich überhaupt, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich fange im neuen Jahr an, gleich mit Halbmarathon, bin aber noch nie gelaufen, ne? Dann ist das auch schon mal zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. Das heißt, sich darauf zu besinnen, okay, was kann ich, ne? Was kann ich denn schon einsetzen? Und dann auch so ein bisschen, was bei den meisten eigentlich der größte Scheiter Punkt ist das Mindset. Also glaube ich an mich, ja, glaube ich, dass ich das schaffen kann und da sich vielleicht mal wirklich einen Moment hinzusetzen an Neujahr und sich das mal zu verbildlichen, wer man denn sein möchte und ob das realistisch ist auch, ja, und welche Entwicklungsschritte dazwischen stehen und ob das überhaupt in den ersten Wochen des Jahres alles so, ja, erscheinen kann, zur Umsetzung kommen kann oder ob da nicht noch ich das Kleingedruckte noch lesen muss vielleicht. Ja, also dass man wirklich eine realistische Vorstellung von sich hat. Ich mag das Sprichwort, man kann aus einer Ziege kein Rennpferd machen, aber eine sehr gute Ziege. Ja, also was bist du, ne? Bist du ein Rennpferd? Ja klar, dann wäre ein richtig gutes Rennpferd. Aber wenn wir, glaube ich, realistisch bei uns sind und auch uns realistische Vorbilder nehmen, dann machen wir uns ein bisschen glücklicher, wenn wir das nicht so ein frustiges
Ja.
Ereignis.
Ja, und da fällt das wirklich auch komplett zusammen mit dem, was ich im Purpose Coaching immer versuche, mit reinzugeben. Ne? Dieses, guck, was steckt in dir, wer bist du, was ist bei dir angelegt? Und das geht es ja darum, rauszubringen und zur Brillanz zu bringen. Und Ja, da gibt es andere Menschen draußen, die können Dinge anders und besser als du, und vielleicht ist das gar nicht dein Weg, ne? Also das ist,
Ja, und bei vielen, also wenn ich meine Leute frage, was ist dir wichtig im Leben, dann sagt ja keiner, ich will aussehen wie ein Topmodel oder so, ne? Also die sagen dann ja sowas wie, ich wünsche mir mehr Sinn im Leben, ich will mehr Zeit mit meinen Lieben, keine Ahnung, oder was wirklich, was Konkreteres, aber keiner sagt ja so wirklich, also ich würde gerne wirklich ein Topmodel werden. Also ist mir jetzt noch nicht passiert. Die sagen ja wirklich sehr viel sinnschwerere Sachen, sage ich jetzt mal. Und dann darf man auch, ne, sich selber mal eingestehen, dass einem das gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt 2 Kilo mehr oder weniger wiegt. Warum stellt man sich jeden Tag auf die Waage und ist gefrustet, dass dann nicht eine Zahl steht, die man sich erträumt? Ja, das hat ja mit der Realität auch oft einfach überhaupt gar nichts zu tun. Und sich das einzugestehen, zu sagen, ja, stimmt, das ist mir ja eigentlich gar nicht wichtig. Warum verbringe ich so viel Zeit damit und so viel Energie, wie ich aussehe und wie viel ich wiege? Ne? Und dann ehrlich mit sich ins Gebet zu gehen und sich davon zu befreien, dann einfach und zu sagen, ich mache mal ganz viel Gehirnkapazität frei. Ja, vor allem die meisten Frauen, ja, mach mal ganz viel Kapazität frei, die ich echt einfach für wichtigere Dinge benutzen kann.
Ja, nicht mehr so viel Bullshit, ne? No more Bullshit. Also ich habe ja diesen Sommer tatsächlich auch ja leider erleben dürfen, dass mein Vater gestorben ist, und habe auch so das Ende mitbekommen. Und es gibt von einer, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das hänge ich in die Shownotes, es gibt von einer australischen Krankenschwester, gibt es die Zusammenstellung, die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Da ist nicht drin, ich habe nicht genug gearbeitet, und da steht auch nichts drin über, ich habe an Weihnachten es geschafft, mein Gewicht zu halten.
Ja,
Das ist am
genau.
Ende überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich glaube, wenn wir mehr anfangen, vom Ende her zu denken, ne, so dieses wirklich Wichtige zu fokussieren. Was ich jetzt gemerkt habe, ist über dieser ganzen Thematik, dass wirklich eine gewisse Grundgesundheit gut ist, dass gerade eine
Absolut.
Muskelstabilität halt auch im Alter nachher noch fit hält. Und mein Vater, der halt nicht, also der hat in Teilen sehr, sehr gesund gelebt, sehr viel gelaufen, in anderen Teilen halt gar nicht. Mit viel Rauchen und so, das macht dann hinten raus schon einen Unterschied, ne? Und ich glaube, daran können wir was
Absolut.
tun. Und dann gibt es halt auch einfach ganz viele Dinge, die wir nicht im Griff haben, wo wir besser mal anfangen, uns zu freuen.
Ja, wir können uns immer nur auf den nächsten Schritt eigentlich, ne? Was ist jetzt gerade
Ja.
wichtig? Und der Mensch ist auch nicht dazu gemacht, weiter in die Zukunft zu denken als 30 Tage, ja. Und wir wissen, ne, wenn wir das so im Voraus planen, wenn ich manchmal Leute treffe, die schon alles durchgestylt haben bis zum Ende irgendwie des Jahres, dann denke ich manchmal, oh Gott, das wäre mir aber jetzt auch ein bisschen zu viel, ne? Und da geht die ganze Spontanität verloren. Und also Essen ist einfach nur Essen, ja. Also klar, gute Ernährung ist wichtig, aber wir bauschen das auch emotional so dermaßen auf, dass es einfach für viele so ein Lebensthema wird und so viel Raum einnimmt. Und Bewegung soll Spaß machen, ne? Also wenn du immer hingehst, um dich zu bestrafen, weil du was gegessen hast, das du nicht hast essen wollen, oder weil du zu dick bist oder dich zu hässlich findest oder sonst irgendwas, dann würde ich sagen, mach's lieber nicht, ne? Es soll Spaß machen und es soll Freude bringen und du sollst dich auf jeden Fall immer besser fühlen danach,
Ja,
als vorher.
genau. Ich hatte ja einen Deal angeboten letztlich noch per Nachricht, ne? Du gibst meine 5 Kilo, die ich meine, zu viel zu haben. Übrigens denke ich das jetzt gerade gar nicht mehr. Ich finde das sehr schön.
Ey, ich
Also.
nehme deine 5 Kilo total gerne, weil ich wollte noch ein paar mehr Muskeln an den Beinen aufbauen.
Der
Und
Deal war, ich gehe für
da.
dich deine Weihnachtseinkäufe noch machen. Ne? Dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Im Übrigen kriegt man darüber eben auch Bewegung. Also von daher.
Ja, ich weiß aber auch nicht, dass es so was Psychisches, weil ich das total ungerne mache. Ich bin wirklich gerne stundenlang unterwegs, beim Wandern überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich 1 Stunde mit meiner Schwester shoppen gehen muss, dann tun mir die Füße weh und ich
Strafe.
kann nicht mehr.
Also jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagen sie hier in Köln.
Genau.
Katharina, was soll mal von dir übrig bleiben, wenn du eines Tages, das ist ja hoffentlich noch ganz weit weg, aber wenn du mal diese Erde verlässt, was soll übrig bleiben von dir? Was soll vielleicht auf deinem Grabstein stehen? Das ist auch so eine Frage, die ich im Coaching gerne immer mal wieder frage. Auch hier an diesen On-Purpose-Gesprächen am Ende auch mal gerne.
Ja, boah, schwierige Frage. Also ich möchte auf jeden Fall natürlich irgendwie Spuren hinterlassen, aber jetzt gemessen an der Arbeit gerade, die ich auch mache und wie ich feststelle, wie das auf andere wirkt, finde ich es total schön, ein Teil davon zu sein, dass wir dieses kollektive Mindset vor allem für uns Frauen verändern können. Also mich freut das einfach unheimlich, wenn mir eine Frau schreibt, dass sie jetzt ihren Körper unheimlich gerne mag, den sie immer gehasst hat, weil wir miteinander gearbeitet haben, oder dass jemand sich aus Freude bewegt und gar nicht, ne? Ich habe auch ganz viele KundInnen, die zum Beispiel schwere Magersüchte oder sonst irgendwas hinter sich haben, die diese Zwänge loswerden. Also wenn ich da wirken kann, dann ist das schon was, was ich einfach total gut finde. Wenn ich dazu beitragen kann, dass andere Leute sich besser fühlen, dann ja, dann reicht mir das.
War es das schon wert?
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ihr kriegt alle Kontakte von Katharina für den Insta-Account, der läuft ja sehr, sehr schön. Deine Webseite mit dem erwähnten Kurs. Es gibt das Buch jetzt von dir und Dominik. Man kann dich auch regelmäßig in einem Podcast hören. Vielleicht magst du dazu gerade noch was sagen.
Genau, ich bin auch Teil des My Body Mind Teams von Dominik Barco. Das ist ein größeres Gruppencoaching. Und dann nehmen wir regelmäßig einen Wissenschaftscheck-Podcast auf, wo wir uns eben ein Thema aus der Gesundheit nehmen, aus der Wissenschaft, und das dann eben beleuchten aus der Evidenz heraus und auch aus unserer Erfahrung. Es sind immer ganz nette Gespräche. Ja, und wir haben zusammen ein Buch geschrieben, das jetzt am 1. Dezember rausgekommen ist. Das heißt, Unbeweglich war gestern, Mobility von Kopf bis Fuß. Und da geht es eben darum, wie wir in Bewegung kommen, weil ja, man kann sich, glaube ich, ganz leicht überfordern in der Fitnesswelt und Bewegungswelt, schnell was zu finden, wo man nicht weiter kann oder es nicht schafft. Und dieses Buch ist aber, hält die Hürde so niedrig, dass man eigentlich gar keine Ausrede finden kann, sich nicht zu bewegen. Und wir erklären das in dem Buch auch ganz detailliert, warum und wieso. Es gibt tolle Programme. Also das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wir haben auch so Tests drinne, also die man auch unterm Weihnachtsbaum vielleicht zusammen mit Oma und Opa machen kann. Mobility-Tests ist vielleicht auch eine schöne Art, den Abend zu verbringen.
Genau. Guck mal, da haben wir doch auch schon diese Beschäftigung, gemeinsame Beschäftigung, die Bewegung. Also ihr schenkt euch jetzt alle dieses Buch und macht unterm Weihnachtsbaum Mobility-Tests. Es gibt ja auf alle Fälle mehr Spaß als noch eine Marzipankartoffel obendrauf.
Ja.
Sehr schön. Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ins Coaching-Dinner zu kommen, und ja, wünsche dir auch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch, und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ganz lieben Dank.
Ja. Gerne.
Hey, ich hoffe sehr, dass dieses tolle Gespräch mit Dr. Katharina Kessel dir gut gefallen hat und du jetzt noch genauer weißt, wie du Weihnachten wirklich genießen kannst. Übrigens, wenn du zugehört hast, du wirst festgestellt haben, diese Tipps gelten natürlich nicht nur an Weihnachten, sondern können auch im restlichen Jahr hilfreich sein. Die Links, wie du Katharina finden kannst, die habe ich dir alle in die Shownotes gehängt. Ihre Webseite, ihr Instagram-Account, auch wie das Buch heißt, das sie mit Dominik geschrieben hat. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn du dort vorbeischaust, vielleicht sogar ihren Kurs besuchst im neuen Jahr. Und gleichzeitig möchte ich dir auch noch ein ganz neues Angebot von mir ans Herz legen, denn im Januar gibt es die Möglichkeit, nach längerer Zeit nochmal für Privatkunden einen Purpose-Workshop zu buchen. Wofür willst du leben? In einem neu gestalteten Gruppenformat, das neue Jahr direkt mal sinnvoll beginnen. Das ist deine Chance. Es gibt einen Tag in der Gruppe, wirklich eine tiefgehende Erfahrung, ja, deines Purpose zu machen. Wofür willst du leben? Und dann setzen wir mit drei Gruppencoachings an 90 Minuten online im Lauf der nächsten Monate nach, sodass du nicht nur Erkenntnis hast, sondern wirklich auch in die Umsetzung kommst. Und dabei werde ich dich begleiten, und gleichzeitig bist du unterwegs in deiner Gruppe Gleichgesinnter. Was kann man da mehr haben? Also nutz die Chance, vielleicht ist das ja echt dein Einstieg in ein wirklich, ja, mal ein bisschen anderes, fresheres, neues Leben, und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite juliapeters.info. Und jetzt wünsche ich dir wunderbare nächste Tage, hab eine gute Zeit und bis bald. Deine Julia.